Stunde mit Jonathan Grün.
Moin moin und herzlich willkommen, Leni.
Hi Jonathan.
Schön, dass du da bist.
Vielen Dank für die Einladung.
Was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
Noch gar nicht so viel. Also bis dato tatsächlich nur Kaffee.
Okay, bist du kein klassischer Frühstücker?
Nee, gar nicht. Ich brauche erstmal morgens so ein bisschen, bis ich fit werde. Und da ich im Moment noch zu Hause bin und mich meistens nochmal hinlege, wenn der Kleine in der Schule ist. Und ich esse meistens erst dann zu Mittag zur Zeit.
Okay. Wenn du dann zu Mittag isst, wo bist du da? Also in was für einer, also Stadt jetzt weniger, aber ich sage einfach mal, in was für einer Region treffe ich dich gerade an sozusagen?
Ich bin in Thann in der Rhön, wenn dir das was sagt.
Das sagt mir in der Tat was. Ja, die wunderschöne Rhön mit der höchste Berg Wasserkuppe, richtig?
Genau.
Okay, das ist ja traumhaft. Dann hast du ja eine richtig schöne Umgebung vor der Tür für Wandern. Schlittenfahren jetzt im Winter?
Schlittenfahren mein Kleiner auf jeden Fall sehr gerne. Ich im Moment eher nicht so durch mein Bein. Aber okay. Da kommen wir bestimmt später nochmal zu. Ansonsten ist natürlich sehr schön hier. Also ich habe das früher auch gar nicht so geschätzt. Ich war ein paar Jahre weg. Yeah. Und jetzt, naja, wo man älter wird, dann erkennt man dann doch, sage ich mal, die Schönheit der Heimat wieder. Und jetzt fühle ich mich auch mega wohl hier.
Wo warst du? Warst du zwischendurch in einer größeren Stadt oder?
Ich war in Cottbus.
Wow, okay, das ist ein Switch.
Ja, genau, das war mal ein krasser Break, war eine coole Erfahrung, teilweise auch schlechte Erfahrung, aber man nimmt ja überall das Gute mit. Ja. Deswegen, alles in allem war es eine schöne Erfahrung und ja, ich bin aber auch froh, dass ich jetzt wieder hier bin.
Okay, also du ziehst jetzt auf jeden Fall das Ländliche dem Städtischen vor, oder?
Ja, auf jeden Fall. Also ich war auch ein paar Jahre jetzt hier in Fulda in der Stadt unterwegs, ja. Aber als der Kleine dann geboren wurde, wollte ich ganz gerne, dass der eine Kindheit hat, die, wie ich sie auch hatte, möchte ich jetzt mal behaupten. Und bin dann wieder aufs Dorf gezogen, auch in meinen Heimatort. Und ja, jetzt wohne ich auch ganz, ganz idyllisch zwischen meinen Eltern und meiner Oma. Also das ist ganz praktisch, vor allen Dingen als alleinerziehende Mutter. Ja. Da ist das wirklich Gold wert. Und ja, jetzt bin ich wieder hier.
Vermisst du irgendwas vom Stadtleben?
Nee, das Einzige, was ich tatsächlich ab und zu vermisse, ist, ich gehe ganz gern essen. Da ist man dann halt in der Stadt doch schneller mal irgendwo hin. Das ist mit Corona aber jetzt auch nicht mehr so. Deswegen im Moment hält sich es eigentlich sehr in Grenzen. Ich glaube, gerade in dieser Corona-Zeit lässt es sich auf dem Land viel entspannter leben.
Hast du Kindheitseindrücke, die jetzt bewusst auch mit der Umgebung zu tun haben, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind? Also ich muss zwangsläufig an Schlittenfahren im Winter denken in so einer Umgebung.
Ja, tatsächlich habe ich auch genau so eine Erinnerung. Und zwar haben wir als Kinder mit meinem Papa, mein Papa hat einen Audi Quattro und damals auch schon gehabt. Und da haben wir den Schlitten hinten rangehangen und sind über die Dorfwiesen und Dorfwege gefahren. Und das war natürlich, also das ist hängen geblieben. Und das wäre sowas, was ich auch heute gerne nochmal machen würde. Werde ich irgendwann mit dem Kleinen, wenn er ein bisschen älter ist. Und werden wir das bestimmt auf jeden Fall nochmal nachholen.
Das ist ja großartig. Was mir jetzt noch einfällt zu der Rhön oder beziehungsweise ich glaube in der Umgebung der Wasserkuppe gibt es auch irgendwo die Möglichkeit, eine Alpaka-Wanderung zu machen. Hast du das schon mal gemacht?
Ich habe das schon von gehört. Tatsächlich wird es auch immer beliebter. Ich habe es leider selbst noch nie gemacht. Aber es steht auf jeden Fall auf meiner Liste. Gerade mit dem Kind sind das alles jetzt so Sachen, die man ganz cool abarbeiten kann. ja. Im Sommer dann steht das auf jeden Fall an. Wir waren jetzt, diesen Sommer waren wir in ziemlich vielen Tierparks. Mein Kleiner steht total auf Tiere, Vögel und eigentlich alle möglichen Tiere, auch Wildtiere, Rehe und so weiter. Da haben wir alle möglichen Tierparks und Vogelparks abgeklappert. Und ja, die Alpakas, die sind für nächstes Jahr auf dem Plan.
Okay, großartig. Schöner Ausblick ins neue Jahr.
Ja, hast du denn schon mal so eine Wanderung gemacht oder wie kommst du da drauf?
Nee, also ich war mal eine Zeit in der Gegend, also ich sag mal Gegend, damit meine ich jetzt Osthessen und dementsprechend auch das ein oder andere Mal auf der Wasserkuppe gewesen und diesen wahnsinnigen Ausblick genossen, den man dort oben hat, nahezu 360 Grad. Und irgendwo auf dem Hin- oder Rückweg habe ich das am Straßenrand gesehen. Auch mehrfach, also so auch, dass man sich gedacht hat, Mist, man hat es jetzt wieder nicht gemacht. Mist, jetzt fährt man wieder dran vorbei, hat es wieder nicht gemacht. Ja, aber vielleicht hole auch ich das irgendwann doch mal nach.
Ja, du kannst ja gerne mal in die Rhön kommen, dann machen wir zusammen eine Alpaka-Wanderung.
Das hört sich gut an, das hört sich richtig gut an.
Du bist herzlich eingeladen.
Das trifft sich auch ganz gut, weil dort in der Ecke, also dann wieder Richtung Fulda, sind ja auch die Green Pioneers immer noch fleißig zugange, die dann wahrscheinlich auch nächstes Jahr dann auch wieder ihre Felder ernten werden. Warst du da schon mal vor Ort?
Ja, tatsächlich war ich da von Anfang an sogar mit dabei.
Na, cool.
Also ich kenne die Jungs schon länger und ich war auch damals bei der Entstehung ein bisschen mit dabei. Also ich kann mich noch daran erinnern, als die Idee hatten, und es ist Wahnsinn, was die in den paar Jahren gerissen haben. Also das ist wirklich unfassbar. Die haben es richtig gerockt. Ich finde das super cool. Ich war auch bei der ersten Ernte damals mit am Feld. Die erste Ernte haben wir noch mit der Hand gemacht. Da war sogar mein Sohn war sogar damals mit. Er wollte da unbedingt dabei sein. Also der hat auch schon Hanf geerntet mit 4 Jahren. Das war damals ein Riesenerlebnis, weil es war natürlich unglaublich viel zu tun und musste alles mit der Hand gemacht werden. Also mittlerweile sind die da ja jetzt voll die Profis, die haben da ihre Maschinen, aber die erste Ernte war tatsächlich noch Handarbeit damals.
Wow, okay, also was für ein geiles Gefühl auch dabei gewesen zu sein. Also ich glaube, das, was ich gesehen habe oder als ich damals da war, ich glaube, das war schon zur zweiten oder kurz vor der zweiten oder dritten Ernte schon. Ich glaube, das war 2019 oder 2020, bin mir jetzt gar nicht richtig sicher, ich glaube 2020, aber in der Tat das zu sehen, also gefühlt auch nur zu dritt, natürlich passiert auch ein bisschen drumherum so bei denen, aber so das Kernteam mit den drei Dudes, die da am Start sind, schon beeindruckend und jetzt auch im Hinblick auf die, ich sag mal, anberaumte Legalisierung auch ganz spannend zu schauen, was das mit denen macht, was die vielleicht für neue Möglichkeiten bekommen, vielleicht auch im Outdoor-Anbau, das bleibt, glaube ich, richtig, richtig spannend bei denen.
Ja, da bin ich auch mega gespannt, allgemein, was diese ganze Branche, die sich da gerade entwickelt hat in den letzten Jahren mit CBD und so weiter, die werden da natürlich alle jetzt aufspringen, die Green Pioneers hoffe ich und denke ich natürlich auch, ich bin auch mega gespannt, was da alles kommt und ich hoffe vor allen Dingen, dass es bald losgeht und da jetzt mal langsam Fakten auf den Tisch kommen, weil im Moment, ja, zieht sich das irgendwie so wie Kaugummi, es ist zwar ja, okay, die Legalisierung kommt, aber wie und was und ja, wir warten.
Ja, genau. Und dann kann man bei der Gelegenheit nach knapp 10 Minuten auch vielleicht nochmal kurz einleitend sagen, dass du ja auch im Munchies und Mangos Podcast zu Gast warst und Lito und ich zusammen mit dir eine neue Rubrik eröffnet haben, die Patientenporträts. Wer da also in die Richtung nochmal ein bisschen mehr hören will, der kann dort auf jeden Fall dann nochmal einschalten. Und das bringt mich zu der Frage, du hast ja für uns, also für mich, für Lito oder beziehungsweise für uns, einiges an Grafiken erstellt, an Artwork und Cover, nenne ich es jetzt einfach mal. Genau, seit wann machst du das? Also seit wann bist du kreativ in der Bildbearbeitung tätig?
Seit ich denken kann. Also es war wirklich so, dass ich mit 12, 13 schon viel am Computer gesessen habe und Bilder bearbeitet habe, Fotokollagen und so weiter gebastelt habe. Und dann hat mein Papa mal einen klugen Satz zu mir gesagt, und es ist auch tatsächlich einer der wenigen, auf die ich gehört habe. Der hat damals zu mir gesagt, lern was dir Spaß macht und du musst nie arbeiten. Und ja, deshalb stand für mich fest, ich möchte Mediengestalterin werden. Ich habe mich auch auf nichts anderes beworben damals. Also ich bin aus der Schule raus und damals gab es 113 Lehrstellen deutschlandweit, das weiß ich noch, die Zahl ist in meinem Kopf geblieben. Wow. Und ich wollte, wie gesagt, weg aus dem Dorf und ich habe mich überall beworben, in ganz Deutschland, nur nicht hier bei mir in der Nähe.
Ja. Yeah.
Und so bin ich auch nach Cottbus damals gekommen, also ich habe da tatsächlich die erste Einladung bekommen, bin dann da hoch, habe mir das angeguckt, habe auch Probe gearbeitet. Und das war anfangs auch alles total toll und bin dann halt da hochgezogen. Natürlich in meinem jugendlichen Eifer sich das alles natürlich auch schöner vorgestellt, als das, glaube ich, ist. Mit 18 oder 19 war ich damals zu Hause auszuziehen. Aber ja, ich hatte meine Freiheit, ich war weg von meiner Familie, ich war nah an Berlin, das muss man auch dazu sagen. Und ja, es war eine coole Zeit, aber wie gesagt, hatte auch einen Nachteil. Aber so bin ich damals nach Cottbus gekommen, habe meine Ausbildung dort gemacht, habe die dann auch unterbrochen aus gesundheitlichen Gründen, bin dann wieder zurück und bin dann habe dann die Ausbildung in Fulda ein halbes Jahr später zu Ende gemacht und seitdem auch tätig als Grafikerin. Also ich war zwischendurch mal 2-3 Jahre zu Hause in Elternzeit, habe aber, ich glaube, 2011 mich damals auch selbstständig gemacht, als Grafikerin nebenbei gearbeitet und habe dann halt in der Elternzeit mehr Aufträge angenommen, als ich halt vorher hatte und habe mich damit ganz gut über Wasser gehalten. Und ja, habe dann eigentlich aus, sag ich mal, Sicherheitsgründen aber beschlossen, mir wieder einen Vollzeitjob oder einen festen Job zu suchen, wo ich einfach regelmäßiges Einkommen habe. Das war mit dem Kind dann natürlich auch wichtig. Ich war dann alleine. Am Anfang waren wir natürlich noch zu zweit, aber irgendwann, als wir uns getrennt haben, war ich alleine. Da muss man dann natürlich auch gucken, dass man das alles bezahlen kann. Und ja, so bin ich dann wieder in die Festanstellung. War ein paar Jahre in verschiedenen Agenturen und dann auch bei einem großen Online-Shop jetzt die letzten paar Jahre bis April, glaube ich. Habe dann noch sehr viel gelernt, habe da sehr viel mitnehmen können, was Online-Marketing angeht. Und ja, jetzt seit April bin ich im Werbewerk, ja, und bin eigentlich voll happy da. Also das ist so, ich kann da halt einfach mich voll auslassen, ich kann viel kreativer sein als davor. Ich habe viel mehr Freiheiten, meine Meinung wird geschätzt, also das macht mega Spaß. Das ist, weil auf jeden Fall die richtige Entscheidung, da jetzt nochmal zu wechseln.
Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann nochmal komplett selbstständig oder vielleicht teilselbstständig Dinge zu tun?
Das ist so, ich bin da nicht so der Typ für. Also ich habe keinen Bock auf dieses ganze Organisatorische, sage ich mal. Da hängt einfach so viel dran. Es ist ja nicht immer nur mit diesen Gestalten getan. Und das war tatsächlich bei mir auch der Grund, warum ich gesagt habe, nee, das ist nichts für mich. Das ist mir zu viel. Da bin ich überfordert mit. Und ich bin mehr so der kreative Chaos-Mensch. Und deswegen ist das für mich jetzt so genau der richtige Weg. Also ich habe meine gestalterischen Freiheiten, ich habe aber trotzdem, sage ich mal, ein geregeltes Umfeld, wo ich weiß, um was ich mich kümmern muss und habe nicht so nach hinten so um diesen ganzen Backoffice-Kram. Das ist nicht so mein Ding.
Okay, also du kommst an die Arbeit, machst gute kreative Sachen, gehst wieder nach Hause, hast Feierabend und musst dich um alles drumherum sozusagen nicht kümmern.
Genau so ist
es. Ja, okay, kann ich auch verstehen.
Ja, also Feierabend mache ich auch tatsächlich nie so wirklich immer. Ich bin halt auch so ein Mensch, ich mache viel Social Media und betreue auch viele Social Media Kunden. Und du weißt, wie das ist, online muss man halt immer irgendwie ein Auge.
Deliveren.
Genau. Und deswegen bin ich halt auch von zu Hause immer so ein bisschen am Start. Also wie gesagt, wenn man seinen Job halt so gern macht, wie ich das mache, dann schaltet man da nie so ganz raus. Dann ist man halt irgendwie immer da, weil man halt immer 150% gibt anstatt 100 und ja, deswegen so ganz Feierabend. Also mein Sohn sagt immer, Mama, du arbeitest ganz schön viel.
Ja,
Schatz, das mache ich alles auch für dich, sage ich dann immer.
Okay, ja gut, aber schön, dass er das dass er das auch schon feststellt. Ja, wie ist das generell dann mal mit einem Social Media Break irgendwie? So von 1, 2, vielleicht mal 3 Wochen im Jahr, sowas schon mal gemacht oder kommt das überhaupt für dich in Frage?
Boah, ich habe, das ist total witzig, dass du es ansprichst, ich habe in meiner letzten Firma von meinem ehemaligen Chef ein Buch bekommen, wo es genau darum geht und ich wollte mir dieses Buch wirklich durchlesen. Es tut mir leid, auch wenn du das jetzt hörst, es tut mir leid, ich habe dieses Buch immer noch hier liegen, irgendwann werde ich es lesen. Ich glaube, das ist für mich echt schwierig, also nee, also mal 1, 2 Tage oder so. Ich habe auch so Phasen, gerade jetzt durch meine Krankheit, manchmal bin ich einfach überfordert mit allem. Da ist mir alles zu viel Input und dann, oder wenn ich zu viele Nachrichten auf meinem Handy habe, ist es auch manchmal so, da kriege ich so einen Mechanismus, wo ich ausschalte, wo ich erstmal so auf Ignore gehe und dann so mich mal so ein paar Stunden oder mal einen Tag rausziehe. Aber ich bin ja auf Instagram halt auch aktiv und versuche mir da gerade so ein bisschen eine Community aufzubauen und mein Profil ein bisschen zu pushen und da kann man halt einfach nicht länger als einen Tag schlafen, weil der Algorithmus, der verzeiht es dir nicht. Deswegen versuche ich mich da schon dann immer wieder natürlich auch aktiv zu motivieren, da auch was zu machen, wenn es nur ein bisschen was zu liken ist oder so. Okay. Ja, deswegen ist es schwierig. Also ich glaube, in meinem Job ist es wirklich schwierig, sich da echt mal eine Woche rauszunehmen. Also ich mache auch selten so Urlaub, dass ich eine Woche nichts mache. Das gibt's. Also
okay.
Es ist echt, ja, also so ein bisschen was zwischendurch am Handy oder so ein paar Posts, das mache ich dann doch irgendwie immer. Ja.
Okay. Ja. Dann hätte ich noch einen Netflix-Tipp, der vielleicht in eine ähnliche Richtung geht wie das Buch, aber vielleicht hast du es auch schon gesehen, geht auch, glaube ich, nur, ich glaube, irgendwas zwischen einer Stunde und einer Stunde anderthalb, The Social Dilemma.
Oh ja.
Hast du gesehen?
Das ist eine mega geile, ich weiß nicht, ist es eine Serie oder eine Doku oder wie auch immer
es man ist, nennt, ja, es ist eine Doku, ich glaube, es ist nichts Mehrteiliges, ja.
Ich finde tatsächlich, das ist was in der Schule Pflichtprogramm sein sollte. Also ja. Meiner Meinung nach ist es ein Film, den jeder Mensch sehen sollte, der irgendwie ein Smartphone besitzt, der einen Computer hat und der irgendwie im Internet unterwegs ist und vor allen Dingen Schüler.
Ja. Ja, einfach mal ein Verständnis dafür bekommen, wie das alles funktioniert, warum die Sachen so funktionieren, warum vielleicht auch Werbung so funktioniert, wie sie funktioniert und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, also das, was du ansprichst, Bildung in dem Bereich, ja, ist Gold wert.
Ja, das sollte, ich finde, da sollte es sogar Schulfächer geben. Also sollte es ein Schulfach für geben, ist meine Meinung. So Medienkompetenz oder sowas. Mhm. Also heutzutage ist das so wichtig. Man lernt in der Schule so viele Sachen. Viele Sachen braucht man, wie Lesen und so Schreiben. Klar, braucht man jeden Tag. Mathe, ja, sei mal dahingestellt. Also den Dreisatz, den braucht man wirklich öfters. Aber so Plus und Minus, ja. Aber die meisten sagen, ich musste in meinem Leben noch nie eine Wurzel ziehen. Ich finde, sowas sollte eher gelernt werden. Vor allen Dingen, die Zeit verändert sich oder die hat sich in den letzten Jahren so viel verändert, was das angeht. Das muss halt einfach mitbedacht werden und die Schüler sollten in sowas geschult werden.
Du kriegst es jetzt ja auch dann natürlich hautnah mit, wenn du ein Kind, wenn du ein Kind hast in dem Alter. Gibt es so jetzt abseits von diesem, ich sag mal ganz generell Social Media, Medienkompetenz-Themen, fällt dir sonst noch irgendwas auf, wo du sagen würdest, boah, das fehlt eigentlich massiv, warum wird es nicht unterrichtet?
Ja, so allgemeine Sachen wie Steuerrecht und also so Sachen, die man braucht, wenn man halt erwachsen ist. Man muss Rechnungen bezahlen, man muss Steuererklärung machen und da wird man halt null drauf vorbereitet. Also das ist so, da ist man völlig überfordert, auch mit Versicherung, was brauche ich wirklich? Also ich habe letztens, mein Papa hat wirklich einen Bekannten, der hat keine Haftpflichtversicherung und der hat, und der hat Kinder. Also wie kann man denn heutzutage, also so Sachen finde ich, das gehört einfach dazu und sowas sollte man auch in der Schule gelernt kriegen. Ich weiß nicht, wie man das nennt, aber ja, Lifehacks. Nee, auf jeden Fall sowas finde ich ganz wichtig, dass das irgendwie auf den Lehrplan kommt.
Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Kommen wir zu einem relativ offensichtlichen Thema, wenn wir jetzt gerade auch schon dann bei Kreativität waren, nämlich Kreativität und Cannabis. Hast du bei dir festgestellt, dass du, wenn du Cannabis konsumiert hast, also sei jetzt mal kurz ausgeklammert, ob es medizinischer oder freizeitlicher Konsum ist, einfach der Konsum von Cannabis, dass du kreativ anders arbeitest? Ich habe es jetzt mal bewusst in keine Richtung bewertet erstmal.
Ja, auf jeden Fall. Ich würde schon behaupten, dass ich mit Cannabis viel, viel kreativer arbeite. Nicht nur, weil ich es natürlich als Medizin brauche und einfach auch, um den Alltag zu meistern, aber auch so. Also du weißt, wie es ist. Es ist einfach, jetzt fehlt mir das passende Wort. Bewusstseinserweiternd, genau. Und das spielt sich natürlich in der Kreativität total wieder. Also manchmal habe ich natürlich auch Phasen, wo ich irgendwie jetzt nicht weiß oder wenn ich ein Layout mache und ich komme nicht weiter, dann mache ich auch einfach eine kurze Pause, rauchen, Joint, manchmal auch nur einen halben oder ein paar Züge. Einfach nur auch die Umgebung mal kurz zu wechseln, was anderes zu sehen und dann werde ich wieder beflügelt. Manchmal habe ich so viele Ideen dann in die paar Minuten, wo ich da sitze, dass ich mir das dann aufschreibe, damit ich es dann halt gleich umsetzen kann. Also ja, auf jeden Fall hilft mir das bei meiner Kreativität.
Weiß denn auch dein Arbeitgeber, dass du Cannabis-Patientin bist?
Ja, das weiß der. Der ist da auch, also der hat da auch kein Problem mit. Und wie gesagt, ich konsumiere ja auch tagsüber und brauche das auch wirklich, um, sag ich mal, durch den Tag zu kommen. Vor allen Dingen, um auch mit Menschen in Kontakt zu sein. Also jetzt auch bevor ich Kundentermine habe oder so, dann haben so Leute, legen sich auf die Couch und pennen, wenn die einen geraucht haben. Ich muss halt vorher einen rauchen, um überhaupt mit Menschen interagieren zu können. Das ist ein bisschen, klingt für manche vielleicht komisch, aber ja, ist halt bei mir so. Und daher, ja, ist das an der Arbeit natürlich unumgänglich. Und ja, ist aber kein Problem. Und der hat da auch, ja, keine Schwierigkeiten mit oder so.
Okay, Grüße gehen unbekannterweise raus. Ich glaube, es gibt noch viele Arbeitgeber, die sich da eine Scheibe abschneiden können. Also vor allem, was Cannabis-Patienten, Patientinnen teilweise irgendwie mit ihren Arbeitgebern erleben. Schon die wildesten Geschichten gehört.
Ja, das ist schade eigentlich, ne? In so einer Zeit wie heute. Es ist ja nun mal auch eine Medizin. Und ich finde, es ist schwer genug, gerade als Patient, man wird immer wieder angeguckt und man wird trotzdem in irgendwelche Rollen gedrängt. Und das ist so schwierig, damit im Alltag umzugehen, gerade wenn man unterwegs ist und man muss halt seine Medizin nehmen. Und wenn man es dann an der Arbeit auch noch irgendwie schwer gemacht bekommt. Also da bin ich auch sehr, sehr dankbar. Vielen Dank an meinen Chef. Grüße gehen raus. Du bist der beste Chef. auf jeden Fall können sich viele eine Scheibe von abschneiden.
Ich habe im Patientenporträt für Munchies und Mangos erfahren, dass du Borderline- und Schmerzpatientin bist, also was jetzt die Indikation für Cannabis angeht. Wann war für dich so wirklich so das erste Mal, wo du gemerkt hast, das hilft mir irgendwie das hilft meinem Körper auf irgendeine Art und Weise?
Um mich zu beruhigen, habe ich das schon relativ früh gemerkt, gerade in der Jugend, wo man natürlich auch viel Zoff mit den Eltern und so hat. Da war das für mich schon immer so dieser Moment, wo ich dann zum Cannabis gegriffen habe, einfach um mich selber auch nicht so reinzusteigern. Also wenn ich als Borderliner ist man halt manchmal sehr überwältigt von seinen Emotionen und kann auch gar nicht selbst so reagieren, wie man das gern möchte. Also man handelt einfach oft unüberlegt. Und Cannabis hat mir in so Situationen schon damals geholfen, einfach mich selbst zu regulieren. Natürlich war mir das aber damals noch nicht so bewusst, dass ich das jetzt mache. Also vor allen Dingen war mir damals auch noch nicht bewusst, dass ich eine psychische Krankheit habe. Also klar wurde mir das irgendwann mal gesagt und ich habe das auch lange gar nicht so für voll genommen. Gerade Borderliner sind Menschen, die das auch lange verweigern und auch lange die Therapien verweigern. Und ich habe halt lange gesagt, na, ihr spinnt alle und ich habe kein Borderline. Und also ich habe das lange verweigert und habe mich aber irgendwann, weil es mir wirklich schlecht ging. Also das ist ja meistens, wo wir Menschen ändern ja erst was, wenn es uns wirklich schlecht geht. Und habe mich dann einfach mit befasst, habe viele Bücher gelesen über diese Krankheit und in dem Zuge dann auch Zusammenhänge erkennen können, dass mit Sicherheit das Cannabis da eine Rolle spielt, dass ich da mit gewissen Sachen besser umgehen kann. Das war, ja, also sage ich mal, wenn man so ein bisschen erwachsener wird, ich glaube, das war tatsächlich so damals in dem Zeitraum, wo ich auch schwanger war und ihn natürlich nicht konsumieren konnte. Und da befasst man sich ja mit dem Thema anders und man interessiert sich auch mehr für Auswirkungen. Das sind halt alles so Sachen, wo man, glaube ich, bewusster mit dem Thema umgeht und natürlich auch nicht möchte, dass sein Kind dass das eigene Kind da irgendwann drunter leidet. Und habe dann versucht halt auch meine, ja, wie also habe halt einfach versucht zu reflektieren, in welchen Situationen so Sachen entstehen, wo ich dann halt, sag ich mal, so Ausraster habe oder so. Und umso mehr ich mich damit befasst habe und das akzeptiert habe, konnte ich auch damit umgehen. Und dann irgendwann kam halt so dazu, dass ich versucht habe, auch meine Familie davon zu überzeugen, dass das Cannabis das ist, was mir hilft, nachdem ich aber auch alle anderen Sachen probiert hatte. Also ich habe Antidepressiva ausprobiert und das hat alles nicht funktioniert. Ich bin einfach ich bin total gefühlstot gewesen. Ich habe zwar diese schlimmen Gedanken nicht mehr gehabt, aber ich war halt gar nicht mehr ich und das war auch für mich der Grund, weshalb ich dann einfach alles wieder abgesetzt habe. Ich bin einfach nicht mehr hin zu meinen Ärzten.
Okay.
Weil ich ja quasi immer, wenn ich beim Arzt war, dazu verdonnert wurde, eine Cannabis-Abstinenz zu führen oder wie auch immer man das jetzt nennen darf.
Yeah,
weil, du weißt, wie das ist, gerade bei den psychischen Krankheiten wird Cannabis erstmal als Ursache dafür verantwortlich gemacht.
Ja, yeah, ja.
Yeah. habe dann alles verweigert, ich habe alles abgesetzt und habe dann einfach mich selber therapiert eine ganze Weile, habe das halt ja mit Gras vom Schwarzmarkt gemacht, habe aber gemerkt, das hilft mir. Also wenn ich das gezielte einsetze, nicht so freizeitkonsummäßig, sondern wirklich zu festen Zeiten und bei Bedarf halt in gewissen Situationen und habe gemerkt, dass auf jeden Fall das ist, was mir hilft. Und ja, meine Familie habe ich dann nach und nach überzeugt. Die haben auch gemerkt, dass der Umgang mit mir natürlich viel einfacher ist und mich da auch walten lassen, haben sich auch Gott sei Dank immer mehr für das Thema interessiert und auch, also nehmen diese Pflanze auch mittlerweile ganz anders wahr.
Schön.
Und ja, und habe dann halt so nach und nach geguckt, wie ich das am besten anstelle, auch als Borderline-Patientin halt vielleicht Cannabis als Medizin zu bekommen. Ja, habe dann natürlich noch eine ganze Weile gewartet, aber ja, jetzt habe ich ja mittlerweile einen Arzt und bin auch sehr froh. Also seitdem lebe ich auch viel besser mit der Krankheit. Ich kann besser drüber sprechen, ich kann besser damit umgehen und ich kann auch besser erklären, wenn mich irgendjemand auf das Cannabis anspricht, dann ja, also man kann sich halt besser rechtfertigen. Ne? Also sonst war man halt immer so dieser Kiffer, den man halt immer war. Und jetzt mit der Medizin ist es halt schon irgendwie anders. Die Leute gucken einen anders an und akzeptieren das mehr und versuchen auch mehr darüber zu erfahren. Also das ist es ist mir jetzt aufgefallen, auch im Krankenhaus. Ich war jetzt vor kurzem im Krankenhaus. Wenn man Patient ist, dann gehen die Leute anders mit dem Thema um. Also viele zwar immer noch ein bisschen distanzierter, aber nicht halt so, man wird nicht so stigmatisiert, würde ich sagen.
Ja, ich wollte gerade fragen, wie war das jetzt so generell im Krankenhaus? Also hast du draußen konsumiert oder hast du drinnen vaporisiert? Also wie konntest du es dort zu dir nehmen?
Also ich war vorbereitet, ich hatte in allen Formen dabei, ich hatte Tropfen dabei, ich hatte einen Vaporizer dabei und hatte aber auch mein Rauchmaterial dabei. Die ersten 2 Tage nach der OP habe ich mich tatsächlich mit dem Rollstuhl und mit dem Vaporizer raus vor die Tür fahren lassen, aber auch da noch gar nicht so viel konsumiert, also wirklich nur 2-mal am Tag. Weil ich aber total vollgepumpt war mit Schmerzmitteln. Ich hatte ja Schmerzkatheter und hatte auch so eine Morphinpumpe. Also ich war halt wirklich voll mit Schmerzmitteln und habe da jetzt natürlich auch nicht so die Interaktion mit anderen Menschen gehabt. Ich war einfach nur, lag da und habe gepennt und habe da deswegen die Medizin auch gar nicht so oft gebraucht.
Ja. War das generell, also hast du mit Ärzten gesprochen, ob das irgendwie generell ein Problem ist in Kombination irgendwie von anderen Schmerzmitteln oder ich weiß nicht, ob du vielleicht dann auch narkotisiert warst während des Krankenhausaufenthalts?
Ja, ich habe das tatsächlich vorher abgeklärt, weil das für mich ganz wichtig war, dass ich im Krankenhaus psychisch stabil bleibe und da nicht irgendwie Panik bekomme oder Panikattacken, weil das ist halt nicht cool, gerade wenn man dann so allein im Krankenhaus ist, es durfte auch kein Zug kommen. Ja. Deswegen habe ich vorher, überhaupt bevor ich diese ganze OP geplant habe, mit meinem Arzt besprochen, ob das alles in Ordnung ist, ob ich meine Medizin mitnehmen kann, wie das dann halt ablaufen wird. Und der hat mir auch von Anfang an alle Ängste genommen und hat gesagt, ja, mach dir keine Sorgen, also du kannst dort deine Medizin ganz normal konsumieren und ich spreche mit den Schwestern, du musst das halt mit denen alles nochmal abklären, aber das ist kein Problem und mach dir deshalb keinen Kopf. Da war ich auch total entspannt, also für mich war das wirklich sehr, ich konnte da wirklich sehr frei walten, ich bin zum Narkosegespräch natürlich gewesen vorher und da war das natürlich auch Thema, auf jeden Fall, also ich habe die Ärztin auch gefragt, die Narkoseärztin meinte, das macht jetzt keinen großen Einfluss, also ich werde wahrscheinlich ein bisschen mehr Narkosemittel bekommen als andere, aber es hat jetzt irgendwie keinen Einfluss auf die anderen Schmerzmittel oder was ich so bekomme. Also ich durfte sogar, das ist, finde ich, total interessant, ich durfte bei meiner OP, ich musste nüchtern kommen morgens, aber ich durfte mein Cannabis konsumieren. Und ich musste um 6.30 Uhr morgens im Krankenhaus sein und wusste noch nicht, wann ich operiert werde. Und ich habe dann halt auch nochmal gefragt, ob ich nochmal raus darf, ob ich nochmal medizinieren darf. Und ich durfte tatsächlich um 10.30 Uhr nochmal raus und durfte nochmal einen Joint rauchen. Und bin dann um 12 Uhr operiert worden. Also die sind da echt sehr locker mit umgegangen und ich bin ihnen sehr dankbar dafür, weil es war ein angenehmer Krankenhausaufenthalt. Ich hatte schon einige und die meisten waren nicht schön. Yeah. Und dort habe ich mich sehr wohl gefühlt und auch nicht so, ja, nicht so verurteilt, sondern ja, es war alles.
Was das Cannabis angeht, meinst du?
Genau, genau. Also yeah, die haben yeah. auch gemerkt, ich habe im Krankenhaus die Schmerzmittel nach 3-4 Tagen drastisch reduziert und die waren sehr überrascht darüber, weil ich natürlich zu dem Zeitpunkt dann das Cannabis wieder hochgefahren habe und die Schwester waren, also die waren echt überrascht. Ich habe gesagt, ja, nehmen Sie die Tablette heute Nacht lieber nochmal. Also ich habe gesagt, ich probiere das jetzt, ich habe gerade nochmal mediziniert und das funktioniert super. Also deswegen.
Wow. Ja. Wow, wow, beeindruckend, dass man scheinbar Cannabis auch dafür nutzen kann, um nach solchen Dingen schneller von ja, Schmerzmitteln und so wieder wegzukommen, runterzukommen, wollte ich erst sagen, aber das klingt ein bisschen.
Ne? Ja, also, aber stimmt ja, ist ja.
Aber es ist ja am Ende des Tages, ja, genau. Ist es so, ne?
Genau, ich habe ja 2 Tage so eine Morphinpumpe gehabt, da hast du, die liegt halt am Zugang und da hast du so einen Knopf und da kannst du, ich glaube, alle 10 Sekunden oder so kannst du drücken. Und das ist immer so, also dass du dich nicht überdosieren kannst, aber wenn du halt 3-mal hintereinander gedrückt hast, dann bist du zu nichts mehr fähig, dann liegst du halt wirklich da. Und
kannst auch nicht nochmal auf den Knopf drücken wahrscheinlich.
Nee, also du kannst dann nach einer gewissen Weile, da ist eine Sperre drin und irgendwann geht das dann wieder, aber also das reicht dir halt. Und da bist du ja dann schon ein paar Tage, sag ich mal, abhängig gemacht von diesen starken Schmerzmitteln. Dann hatte ich zusätzlich einen Schmerzkatheter in der Leiste liegen, also das, da wurde der ganze, nee, also es gibt so einen Muskel, der durch den, vom Knie zum Oberschenkel, also vom Knie über den Oberschenkel zum Hirn läuft und dieser Muskel wurde betäubt quasi, sodass mein Bein die ersten Tage total, also ich habe das gar nicht gespürt, deswegen hatte ich natürlich auch nicht diese schlimmen OP-Schmerzen nach der OP, die man sonst hat, weil da wird ja richtig was gemacht im Bein.
Ja.
Und dann bin ich halt von diesen beiden Schmerzdingern, die sind beide an einem Tag gezogen worden, auf null und habe dann halt noch Tagin bekommen und habe am nächsten Tag aber auch das Tagin abgesetzt und habe dann ja versucht, mit meinem Cannabis über die Runden zu kommen. Ab und zu brauche ich schon noch Schmerzmittel jetzt auch nach der OP, aber halt nach Bedarf und nicht mehr
okay,
diese
nicht
regelmäßige Schmerzeinnahme, so wie es im Krankenhaus sagt, ist ja morgens, mittags, abends. Und ja, jetzt nehme ich nach Bedarf.
Okay, das ist ja auch schön. Differenzierst du bei dir grundsätzlich eigentlich noch zwischen dem medizinischen und dem Freizeitkonsum?
Jein, möchte ich mal sagen. Also da ich durch den medizinischen Konsum, der sich ja über den ganzen Tag erstreckt, eine regelmäßige Einnahme habe, habe ich ja immer einen, sag ich mal, gewissen Pegel.
Ja.
Ich rauche schon ganz gern auch mal ein bisschen mehr, sage ich so. Also so, dass ich diesen medizinischen Bereich jetzt überschreite und halt einfach ein bisschen mehr rauche, als ich müsste. Aber im Großen und Ganzen erstreckt sich das schon eigentlich auf diesen medizinischen Gebrauch. Also wenn ich jetzt unter Freunden bin oder so abends, was halt mittlerweile nicht mehr so oft vorkommt, dann geht das natürlich darüber hinaus und hat mit Medizin nichts mehr zu tun. Aber ja, im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass ich mehr medizinisch konsumiere.
Hast du denn eine Lieblingsform des Konsums? Weil du hattest den Joint schon mal angesprochen, du hattest den Vaporizer angesprochen. Gibt ja noch ein paar andere Möglichkeiten, aber sind das so deine zwei Favorites?
Ja, auf jeden Fall muss ich sagen, ich komme immer wieder zu meinem Joint zurück. Aber das ist eigentlich total doof. Und eigentlich,
hast du mal geraucht?
Also ja, ich habe lange geraucht und ich habe auch, was eigentlich total kontraproduktiv ist mit Rauchen, ich habe schon 2-mal einen spontan neuen Motorrax gehabt. Und war halt, wie gesagt, 2-mal im Krankenhaus mit Schläuchen in der Lunge und jetzt beim 2. Mal ist auch meine Lunge verklebt worden, dass es nicht nochmal passiert. Deswegen ist Rauchen eigentlich gar nicht so gut. In dem Zuge habe ich auch das Zigarettenrauchen komplett aufgegeben.
Sehr gut, sehr gut.
Aber den Joint, denn das ist für mich so ein kleines Ritual, was ich halt total gerne mache. Das ist, gehört für mich mit zum Medizinieren dieser Moment vom Bauen und Drehen und ich versuche das immer wieder jetzt im Krankenhaus auch, aber da habe ich es auch nur 2 Tage geschafft, mit dem Vaporizer zu vapen und dann ja, rauche ich doch lieber wieder den Joint. Also das ist schon so mein Fave. Früher in der Jugend habe ich total viel Bon geraucht. Das könnte ich mir jetzt überhaupt nicht mehr vorstellen. Also ich habe wirklich, ich glaube, ich habe erst so mit 25 ungefähr angefangen, Joints zu rauchen. Ich habe vorher nur Bon geraucht und hab, ja, mit, also, nee, Joint irgendwie gar nicht. Und dann kam das aber irgendwann und jetzt könnte ich mir überhaupt nicht mehr vorstellen, Bons zu rauchen. Also gerne.
Okay, also ich kann das mit dem medizinischen und dem Freizeitkonsum auch nur insoweit erstmal bestätigen, was du sagst, geht bei mir in, ich sag mal, in eine ähnliche Richtung. Ich finde es generell aber auch immer schwierig, dass man da überhaupt noch unterscheiden muss. Also weißt du, dass man, also jemand, der es vielleicht, der wirklich reiner Freizeitkonsument ist, der glücklicherweise, das muss man ja dazu sagen, der glücklicherweise überhaupt gar keine gesundheitlichen Beschwerden hat, weswegen er konsumieren müsste, ist ja dann auch nochmal eine völlig andere Art des Konsums. Und es ist ja, es, wie gesagt, es hat schon fast was sehr Beneidenswertes, Menschen irgendwie zu haben, die wirklich reine, ich sage bewusst nochmal, reine Genusskonsumenten sind, die sich nicht irgendwie damit ihre Schmerzen irgendwie im Zaum halten oder irgendwelche anderen Diagnosen. Deswegen finde ich das immer, ich finde das immer ein bisschen schwierig, da überhaupt zu unterscheiden. Also ich habe da für mich auch abschließend noch keins, wie soll ich sagen, für mich noch kein abschließendes Urteil sozusagen gefunden. Aber warum ich das angesprochen habe, ist gerade beim Freizeitkonsum, beim Medizinalcannabis vielleicht weniger, gerade wenn man dann irgendwann eingestellt ist. Es sei denn, es ist ein gewünschter Nebeneffekt, von dem ich jetzt nämlich gerade sprechen will, nämlich den sogenannten Munchies. was waren deine letzten?
Meine letzten Munchies waren, was muss ich, darf ich das sagen? Ich habe total coole Riegel die Woche bekommen. Von diesen Riegeln werdet ihr bestimmt bald noch mehr erfahren. So viel kann ich euch schon mal sagen. Und das waren tatsächlich meine letzten Munchies gestern Abend. Ich hab geguckt, was ich noch so im Kühlschrank habe. Und ich hatte, die habe ich sogar noch hier rumliegen, so Kokosschokolade. Ich hatte die Wahl zwischen einer Kokosschokolade, weiße Schokolade mit Kokos und diese, ich kann ja sagen, Hanfriegel, so viel kann ich sagen. Also sie haben was mit sie haben was mit Hanf zu tun.
Okay.
Und sie sind sehr gesund und sie sind super lecker. Und das waren tatsächlich meine letzten Munchies. Die habe ich auch in den letzten Tagen allen Leuten, die hier irgendwie bei mir in der Nähe waren. Also meine Familie war jetzt die letzten Tage zu Besuch und jeder hat diese Riegel bekommen und die fanden die alle super. Also ich freue mich schon, wenn ihr mehr darüber erfahren dürft.
Okay, ich bin ganz gespannt, was das für Hanfriegel sein werden. Ja, apropos Hai, mir ist da kürzlich auf Instagram einen Account vorgeschlagen worden, Hai um eins. Und dann habe ich herausgefunden, dass das dein Podcast ist. Also zumindest dein, ich sag mal, geplantes Podcast-Projekt. Ich glaube, es gibt noch keine Folge. Aber ein Instagram-Account existiert schon, oder?
Ja, der Instagram-Account, das ist ja witzig, dass du den gefunden hast. Den gibt's schon.
Wie gesagt, ist mir vorgeschlagen worden.
das ist sehr schön. Ja, ich habe da auch wirklich schon fast 100 Abonnenten. Und dieser Podcast, den soll es bald geben. Ich schiebe das alles noch so ein bisschen, weil ich so viele andere Projekte habe. Aber ich datiere den jetzt mal auf nächstes Jahr. Jetzt haben wir hier drüber gesprochen, jetzt ist der Druck ein bisschen größer.
Sehr gut.
Das ist tatsächlich eine Idee, die schon ziemlich lange in meinem Kopf schwirrt. Die ist irgendwann Anfang des Jahres entstanden. Ich glaube, ja, die ist sogar noch in meiner alten Firma, bei meinem alten Arbeitgeber entstanden. Mhm. Leni Sandschein, der Name, den habe ich halt nicht umsonst. Ich bin halt meistens so der Sonnenschein und ich unterhalte auch ganz gern so die Leute. Mhm. Und irgendwann habe ich mal vorgeschlagen, ey Leute, ich mache einfach einen Podcast, da könnt ihr dann zuhören oder ihr könnt ausschalten, wenn ihr möchtet. Und es war eigentlich wirklich nur so ein Spaß. Oder ich glaube, es war sogar meine Arbeitskollegin, die das vorgeschlagen hat. Und da bin ich sofort drauf eingestiegen und dann hat das irgendwie in meinem Kopf Eindruck hinterlassen und ja,
du hast dich schon mal direkt ums Artwork gekümmert.
Genau, also das Artwork, das hat sogar tatsächlich mein Chef gemacht. Vielen lieben Dank nochmal, Tobi, an das geile Logo. Ich werde das jetzt die nächsten Tage mal hochladen. Das Logo ist fertig. Der Podcast ist auch schon so grob geplant, aber ja, wir hatten ja jetzt erstmal den anderen Podcast noch da einiges zu tun. Und auch sonst habe ich gerade noch mega viele Projekte. Jetzt bin ich erstmal noch zu Hause, jetzt war die OP dazwischen. Aber der Podcast kommt und ihr könnt gerne schon mal alle das Instagram-Profil abonnieren. Hi um eins. Ich kann euch auch noch erklären, wo der Name herkommt. Und zwar ist geplant, von diesem Podcast-Format zwei, sag ich mal, Serien rauszubringen. Und zwar eine High um eins. Das ist eine Nachmittags- oder eine Mittagsfolge, wo es einfach um Cannabiskonsum im Alltag gehen soll. Gerade auch als Mutter stellen sich das viele oft, glaube ich, schwierig vor. Oder viele denken, boah, das ist voll die Assi-Mutter. Und, aber ich bin ja jetzt keine andere Mutter wie eine andere auch. Also ich muss meinem Kind genauso das Essen machen und muss den duschen und muss ihn morgens wach machen und mache das alles zwischen Cannabis. Das soll so das Hauptformat sein und dann soll es aber noch ein zweites Format geben, was nachts um eins erscheint, wo dann einfach so ein bisschen auch dieser Cannabis-Free-Talk und Freizeitgebrauch und wir reden über alles, was irgendwie mit der Szene zu tun hat. Das ist so die Idee dahinter.
Gut.
Ja, die da jetzt gerade auch immer weiter wächst durch den Bungees und Mangos Podcast, habe ich da natürlich jetzt auch viel Input noch bekommen von euch. Und ja, schön. Also da, ich freue mich schon, wenn es endlich weitergeht oder wenn es losgeht. Ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten.
Schön, ich werde es auf jeden Fall mitbekommen. Davon bin ich auf jeden Fall überzeugt.
Ja, du als allererstes.
Das ist ja dann auch ein weiterer Content in der, ich sag mal, Instagram oder generell in der Cannabis-Bubble, in der du und ich, wir uns beide ja auch bewegen. Und jetzt gerade in den letzten Wochen, ja fast schon Monaten, aber letzten Wochen auch insbesondere wieder, man kriegt es mit, dass hier und da gerade von Instagram einfach mal so ein Account runtergenommen wird, Stichwort Shadowban, oder es wird halt einfach komplett gebannt. Wie gehst du generell damit um? Also du hast ja auch ganz offensiv informierst ja auch ganz offensiv über das Thema Cannabis oder informierst über deinen Alltag mit Cannabis. Und natürlich im Podcast High um 1 wäre es ja natürlich auch das Thema, es wäre auch ein Cannabis-Podcast. Wie gehst du so generell damit um?
Ja, das ist total mies von Instagram. Ich bin da auch wirklich sauer, weil ich das so schade finde. Ich bin zum Glück bisher noch nicht betroffen gewesen, aber ich habe mich tatsächlich letzte Woche mit einer Bekannten darüber unterhalten, die auf Instagram auch schon öfters Probleme hatte damit. Ich finde das mega schade, vor allen Dingen jetzt, wo auch die Legalisierung auf dem Weg ist. Ich habe schon immer so ein bisschen Bedenken, wenn ich meine Sachen poste, die ja gezielt auch mit Cannabis-Hashtags raushaue, die Leute zu erreichen, die ich ja damit erreichen möchte, weil das nützt mir ja nichts, wenn die eine riesen Reichweite haben, aber keiner davon mit was anfangen kann. Also ich gehe dann schon gezielt auf die Leute, die irgendwie mit Cannabis interagieren. Und habe da bis jetzt einfach nur, sag ich mal, Glück gehabt. Toi, toi, toi. Auf Holz klopfen. Aber ich kriege das natürlich mit in meinem Umfeld und versuche natürlich auch die Leute dann zu pushen, die Accounts zu reposten. Ich habe auch jetzt überlegt, ob ich mir selber einen Backup-Account mache. Zur Not habe ich ja noch diesen High um 1-Account. aber ich warte ehrlich gesagt auch nur drauf, dass mal bei mir irgendwie sowas kommt und hoffe einfach, dass es halt bisher nicht so ist. Ich weiß leider auch nicht, wie man damit anders umgehen kann, außer es halt natürlich versuchen zu lassen, was aber ja auch nicht Sinn und Zweck ist, weil ich bin ja auf Instagram, um mich da mitzuteilen und ich möchte ja die Leute erreichen und ich möchte denen das ja erzählen und no risk, no fun.
Hast du denn mitbekommen, jetzt gerade so in der jüngeren Vergangenheit, was so die Gründe waren? Also an den Hashtag wird es ja dann wahrscheinlich Hashtags. Also an den Hashtags würdest du dann wahrscheinlich weniger gelesen haben. Sind das dann Bilder von Buds, die dann irgendwie Grund zur Sperrung geben? Oder weißt du da mehr?
Ich frage mich das tatsächlich auch und versuche das rauszufinden, weil es so willkürlich stattfindet.
Genau, deswegen frage ich.
Also ich habe ja total viel Content, wo ich oft Blüten zeige, also wirklich sehr oft Blüten zeige. Und habe da noch nie irgendwie was bekommen. Also ich vermute, oder meine Bekannte hat mir letztens gesagt, sie vermutet, dass es wirklich mit Leuten zusammenhängt, die dich melden. Und umso größer natürlich deine Fanbase wird oder deine Reichweite, umso mehr Hater hast du, glaube ich, auch. Und ich glaube, das ist einfach der Grund, warum viele dann einfach auf Melden drücken bei irgendwelchen Stories von Leuten, die sie halt nicht so mögen. Und wenn halt bei einem Profil mit, keine Ahnung, 50.000 Followern am Tag 5 Leute auf Bannen oder sowas oder irgendwie auf Melden klicken, dann guckt sich Instagram das Profil natürlich eher an als ein Profil wie meins. Ich habe jetzt 1.800 Follower gerade, habe zwar denselben Content oder also habe halt auch solchen Content, aber einfach nur nicht diese Reichweite, dass Leute mich haten, würde ich jetzt mal sagen. Also ich hoffe es zumindest und wenn, dann könnt ihr das gerne machen, ist mir auch egal, ich komme immer wieder. Ja, aber ich glaube tatsächlich, dass es damit zusammenhängen könnte.
Das kann tatsächlich sehr gut sein. Und die Theorie, die du jetzt erstmal, ich sag jetzt erstmal, ist eine Theorie, die du da aufgestellt hast, klingt aber relativ einleuchtend, ne? Also je größer der Account, desto größer die Reichweite von potenziellen Leuten, die es melden und so weiter und so weiter und so weiter. Klingt tatsächlich erstmal naheliegend. Ja, ich bin generell auch gespannt, wie es jetzt vor allem auf Instagram, was für viele ja in unserer Bubble auch so eine Hauptplattform ist, da weitergeht, auch nach der Legalisierung. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass ich, also nüchterne Einschätzung ist, dass sich da herzlich wenig ändern wird und das ist auch, glaube ich, ein Konzern wie Facebook in dem Fall herzlich wenig interessiert, ob jetzt irgendwie in Deutschland da, ob das jetzt da das Gras legal ist oder nicht, weil das Ganze passiert ja auch zum Teil in anderen Ländern, wo es schon irgendwie legal ist. Ein bisschen ernüchternd, aber gut, was will man machen? Vielleicht kommen tatsächlich irgendwie nochmal andere Plattformen, die es irgendwie vielleicht auch gerade Content-Creatern jetzt in der Cannabis-Bubble das Ganze irgendwie einfach machen. Ich glaube, es gibt auch ein, zwei, die fallen mir jetzt namentlich nicht ein. Ich glaube, es wird mich jetzt wundern, wenn es da nichts gibt. Ich glaube, da gibt es auch schon was, aber wie das oft ist mit solchen Plattformen, die sind eine Nische in der Nische und da dann ein entsprechendes Publikum zu finden, ist natürlich dann auch nicht so einfach. Deswegen guck mir ganz gespannt an, wie du dann anfängst, deinen Podcast hochzuziehen, Hi um eins. Bin ich schon sehr gespannt.
Okay, oh Mann, jetzt muss ich mir richtig Mühe geben. Ja, nein, natürlich. Ich gebe mir auf jeden Fall Mühe. Aber wenn man dann weiß, du bist ja jetzt nur auch schon sehr erfahren, was das angeht, vielleicht werde ich mir da auch nochmal den ein oder anderen Tipp bei dir holen.
Ja, jederzeit.
Aber ja, schön, ich freue mich, wenn ich weiß, dass du da ein Auge drauf hast. Ich bin dann auch sehr auf Feedback gespannt von dir.
Ja, ein nicht nur ein kritisches Auge, sondern auch ein kritisches Ohr, beziehungsweise zwei. Also da gebe ich dann, wenn es dann Feedback ist, natürlich entsprechend, wenn die Zeit dann soweit ist, natürlich auch Feedback. Deswegen bin sehr gespannt, auch auf die anstehenden Talkrunden dann. Dann bedanke ich mich für deine Zeit heute, für deine Einblicke in die Rhön mit Cannabis ohne Alpakas und einen spannenden Podcast, der nächstes Jahr, so viel können wir jetzt schon mal festhalten, also nächstes Jahr um diese Zeit müsste spätestens eigentlich schon eine Folge draußen sein.
Ja, das kriegen wir, denke ich, hin. Ja. Ich hatte tatsächlich, eigentlich war das fällt mir jetzt gerade noch so ein, ursprünglich war der Plan, ich glaube im September oder so gibt es einen Podcast-Tag, den habe ich in irgendeinem Redaktionskalender mal gefunden und ursprünglich war der Plan, eigentlich an diesem Tag zu starten, aber das war einfach logistisch unmöglich. Dann nehme ich den Tag einfach für nächstes Jahr als Ziel und ja, halten wir mal so fest, nächstes Jahr um die Uhrzeit könnt ihr schon meinen Podcast hören.
Das ist doch eine Ansage. Alles klar, dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung und bis bald.
Ciao.
Ciao.